Wir sind heute in Kolosser Kapitel 4 und wir fangen das Kapitel auf, vermutlich für einige von euch, auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise an, denn wir fangen mit Vers 2 an. Warum fangen wir mit Vers 2 an? Weil wir letzten Sonntag über Gottes Hilfestellung gesprochen haben zu verschiedenen Fragen, Fragen der Ehe, Frage der Familie, Fragen der Erziehung, Frage des Arbeitswesens und so weiter. Und da ging es eben bis Kapitel 4, Vers 1. Ich weiß nicht, warum die Einteilung so gemacht wurde, aber mit Kapitel 4, Vers 1 sind wir letzten Sonntag fertig geworden. Und heute geht es wieder um Gottes Ordnungen. Aber nicht um die Hausordnungen, wie die anderen Verse oft überschrieben werden, sondern es geht um unsere persönliche Beziehung als Jünger zu Jesus. Es geht um Fragen der Nachfolge und um wie unser Leben als Christ aussehen kann, aussehen sollte. Ich möchte noch mal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass dein Wort so praktisch ist, dass dein Wort in unser Herzen hineinspricht, in unsere Situationen hineinspricht, dass es uns alle anspricht, Herr, egal welchen Stand wir haben in der Gesellschaft, dass es uns alle anspricht, ob wir alt oder jung sind. Herr, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist wirklich überirdisch, ist übernatürlich, übermenschlich, Herr, es ist dein Wort. Und wir möchten dich bitten, dass du uns jetzt die Augen öffnest, die Ohren, die Herzen, dass wir hören, wie ein Jünger hören sollte. Und ich bitte dich, Herr, dass du meine Lippen salbst, dass sie das sagen, was dir zur Ehre dient. Amen. Ich lese und höre gerne alles Mögliche zum Thema Gebet. Und ich bin immer beschämt, wenn ich darüber reden muss. Warum? Weil ich bei der Frage des Gebets, bei dem Thema Gebet, noch dermaßen viel Luft nach oben sehe. Und deswegen lese ich und höre ich gerne viel davon. Aber deswegen ist es immer eine Herausforderung, darüber zu reden, weil es uns ja alle angeht, wie uns alle angeht, was Gottes Wort uns sagt. Ich werde dadurch immer wieder ermutigt durch Zeugnisse von Menschen. Ich lese gerne Bücher über Gebet, wo Zeugnisse drinstehen, wie Gebete erhört worden sind. 1870 ich las von dem Bundesstaat Minnesota in den USA im Jahr 1870. Die 1870er Jahre waren bekannt, gingen eigentlich in die Geschichte ein als die Heuschreckenjahre. Wieso das? Die Leute in Minnesota wissen das wahrscheinlich, wir wissen es nicht. 1873, da fraßen riesige Schwärme von Heuschrecken in diesem amerikanischen Bundesstaat die Bohnen und die Tabakpflanzen weg, dazu die halbe Gerstenernte. Und wie das so ist, wenn irgendeine Katastrophe über eine Gegend kommt, dann hofft man ja, gut, das war's jetzt und im nächsten Jahr wird alles besser. Aber es war anders. Die Heuschrecken, die hatten ihre Eierlarven abgelegt und entgegen der Vermutungen überlebten diese Heuschreckenlarven und im nächsten Jahr schlüpften sie und fraßen die Bohnen, den Mais und die Kartoffelfelder ab. Und das setzte sich fort. Das war nicht nur ein Jahr, das setzte sich fort. Viele Siedler verließen Minnesota und suchten ihr Glück irgendwo anders. Und dann stellte sich heraus, sie hatten zu früh das Bundesland verlassen. 1877 war John Pillsbury, der Gouverneur, man würde vermutlich irgendwie sagen, der Ministerpräsident oder so, von diesem Bundesland. Und er rief einen Tag des Fastens und des Betens aus. Das klingt heute unvorstellbar, oder? Also, wer kann sich vorstellen, dass unser oder irgendein anderer Ministerpräsident, Landesvater öffentliche Aufruf durch ARD und ZDF und all die anderen, Leute, morgen wollen wir als ganzes Bundesland beten und fasten. Ich glaube, der wäre nicht mehr lang Ministerpräsident. Aber so war das da. Und das haben die Leute auch gemacht. Frage ist, hat es was gebracht? Der nächste Tag, heißt es, wurde hell, wurde sonnig. Die Temperaturen im August schossen in die Höhe wie im Hochsommer. Und die Leute waren erschreckt. Sie stellten fest, dass die Heuschreckenlarven durch die ungewöhnliche Hitze anfingen zu schlüpfen. Und sie machten sich gefasst auf einen schlimmen Sommer wieder, auf eine schlimme Ernte. 4 Tage später fielen die Temperaturen, so dass im ganzen Bundesstaat Nachtfrost war. Und die noch nicht geschlüpften Eier und die Larven starben und die, die fliegen konnten, die flogen in großen Schwärmen, verließen dieses Bundesland. Gebet hatte Gewaltiges bewirkt. Also das ist keine Geschichte aus dem Märchenbuch, könnt ihr im Internet nachlesen. Googelt mal Minnesota Heuschreckenjahre und lest mal, was da steht. Jeder von uns hat Fragen über das Gebet. Und das Interessante ist, je mehr wir uns damit beschäftigen, umso ermutigter werden wir zu beten und umso mehr Fragen kommen. Natürlich werden andere Fragen auch beantwortet. Aber wir alle haben Fragen. Das Gute ist, Leute, unsere Fragen beunruhigen Gott nicht. Gott weiß, dass wir Fragen haben. Er kann damit umgehen, wenn seine Kinder, die eingeladen sind, zu ihm zu beten, wenn die Fragen haben, kann er mit umgehen. Ist kein Frust für Gott. Eins der großen, würde ich sagen, Mysterien des Glaubens und auch eben des Gebets ist, dass Gott möchte, dass wir beten, dass er aber schon genau weiß, wie der morgige Tag aussieht, wie der heutige Nachmittag aussieht, wie das nächste Jahr aussieht. Und trotzdem möchte Gott, dass wir beten und nicht nur der Form halber, sondern er möchte, dass wir beten, weil er unsere Gebete beantwortet. Irgendwo steckt da schon ein kleines Geheimnis drin, denke ich. Warum also noch beten? Warum überhaupt noch beten? Gott weiß, was er morgen tun wird. Reuben Torrey war ein Erweckungsprediger, lebte im 19. Jahrhundert. Ich glaube, er war auch Präsident von einer Bibelschule. Ich weiß nicht, ob es Moody war oder irgendeine andere. Und er nennt folgende Gründe für das Gebet. Er sagt, wir sollten beten, weil es einen Teufel gibt und weil das Gebet ein von Gott festgelegter Weg ist, dem Teufel zu widerstehen. Darum sollten wir beten. Wenn wir Satan widerstehen wollen, sollten wir beten. Zweitens, weil das Gebet Gottes Weg ist, um von ihm zu bekommen, was wir brauchen. Wir kennen die Verheißungen, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, so wird euch aufgetan, auf diese Weise. Bittet, so wird euch gegeben. Er sagt, drittens, weil das Gebet das Mittel ist, das Gott für uns bestimmt hat, um Gnade und Hilfe zu finden in Zeiten der Not. Wir alle könnten wahrscheinlich jetzt, wenn wir so kurz mal nachdenken, könnten irgendeine Not in unserem Leben finden. Bei den einen ist sie relativ klein, vielleicht Zahnschmerzen oder so. Bei dem anderen ist sie riesig. Vielleicht Weisheitszähne morgen beim Zahnarzt oder kein Geld in der Kasse oder eine schlimme Krankheit. Wir alle haben irgendwo eine Not. Und im Gebet dürfen, sollen wir unsere Nöte vor Gott bringen. Und als viertes nennt er, weil Gebet mit Danksagung Gottes Weg ist, uns von Angst zu befreien und Gottes Frieden zu erfahren. Wenn wir also unruhig sind, wenn wir Angst haben, was machen wir? Wir beten. Warum? Ja, zum einen natürlich, um unsere Not Gott zu bringen, aber zum anderen, weil durch Gebet mit Danksagung wir Gottes Frieden erfahren. Leute, ihr habt das schon erfahren, wenn ihr betet. Philipper 4, Vers 6, sorgt um nichts, sondern in allem lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und da hört es nicht auf. Jetzt kommt die Verheißung. Und der Friede Gottes wird eure Herzen und Sinnen erfüllen in Christus Jesus. Das war Tories vierter Punkt. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17 lesen wir, betet ohne Unterlass. Gott möchte also, dass wir mit ihm sprechen. Wenn wir im Gebet Gott suchen, dann stärken wir unsere Beziehung mit ihm. Wenn wir im Gebet Gott suchen, dann ergreifen wir ja praktisch nach Gottes Hand. Er ergreift unsere, nicht, dass er uns vorher schon mal losgelassen hätte. Aber ihr wisst, was ich meine, wie ein kleines Kind, das sich nach Gott ausstreckt und Gott erfasst seine Hand. Gebetserfahrungen, die stärken nicht nur andere, nicht nur uns selbst, und uns selbst stärken sie gewaltig, wenn wir merken, ich habe was vor Gott gebracht und er hat mich erhört, sondern sie stärken auch andere. Andere werden ermutigt, wenn sie erfahren, wie wir Gott erlebt haben. Es ermutigt, ja, boah, das ist eine Gebetserhörung, die Gott jemandem geschenkt hat, der wie ich ein ganz normaler Christ ist. Und es ermutigt mich und macht mich, gibt mir Freimütigkeit zu beten, meine Not vor Gott zu bringen. Wir haben am vergangenen Dienstag ein Zeugnis gehört in unserer Gebetsgruppe vom Uwe, der erfahren hat, wie Gott mit ihm ging in der Not und wie Gott sein Gebet erhört hat. Und ich habe den Uwe gebeten, das mit uns allen zu teilen, denn wir wollen alle ermutigt werden durch die Erfahrung, die wir machen dürfen, wenn wir unsere Nöte vor Gott bringen. Uwe.
Immer Ankündigung macht, ist das was anderes, als wenn man jetzt hier steht. Aber der Wolfgang, der fragte mich am Dienstag, dann war das wirklich eine Gebetserhöhung, die ich gerne weitergeben möchte. Vor circa 2 Jahren hatte ich, 2,5 Jahren, das erste Mal ein bisschen Herzrhythmusprobleme. Da fiel irgendwas auf, das war nicht so normal. Und dann war ich beim Dr. Chung drüben, der sagt, ja, wir schauen mal, machen mal ein Belastungs-EKG. Gucken uns mal an, was da wohl möglich nicht so ganz in Ordnung ist. Das Belastungs-EKG haben wir dann abbrechen müssen. Dann hat er mir irgend so ein Zeugs auf der Zunge gesprüht, was da wieder für Ruhe beim Herz sorgte. Und dann hat er gesagt, okay, wir lassen das mal untersuchen. Geh mal nach Siegen in Jungstilling, machst mal ein Herz-MRT. Ein Herz-MRT, da bekommt man ein Kontrastmittel, wie ich dann gelernt habe, und da ist irgendein Medikament bei und das sorgt dafür, dass das Herz auf Hochtouren läuft, damit, wenn dann dieses MRT gemacht wird, man sieht, wo ist wohl möglich eine Durchblutungsstörung. Ich bin dann im Krankenhaus und dann sagte die behandelnde Ärztin im Vorgespräch, ja, wir machen erstmal einen Ultraschall, wir machen kein Herz-MRT und wenn dann machen wir ein Herz-CT. Okay, warum ein CT und kein MRT? Weil ich will ja wissen, ob da was ist. Ja, wir sehen jetzt schon einiges durch die Ultraschalluntersuchung, aber mit dem Herz-CT sieht man auch die Kranzgefäße besser, ob da nicht noch irgendwas ist. Okay, das Ultraschall war in Ordnung, da war ich dann schon mal beruhigt. Und dann haben wir einen Termin machen müssen für das Herz-CT. Der wurde abgesagt, weil vor circa 2,5 Jahren kam das erste Mal der Lockdown, Corona, und wenn da nichts ganz Akutes war, dann wurden Termine abgesagt und so schnell keine neuen gemacht. Dann stand ich da und habe überlegt, was machen wir? Bin wieder zum Chung. Wir haben ein Belastungs-EKG gemacht, ein neues. Das war dann in Ordnung. Jetzt traten vor ein paar Wochen wieder ein paar Probleme auf. Keine Herzrhythmusstörung, aber so andere Symptome, die dann auch wirklich darauf hindeuten können, okay, da kann jetzt was sein. Und ich bin in einem Alter, 52, fast 53, wo man dann sagt, okay, da sollte man mal bei schauen. Der Dr. Chung sagt, wir machen diese Untersuchung dann halt jetzt mal. Ich hatte bis dahin keine Probleme mehr gehabt. Und Am 30.09., zwei Tage vor unserem Urlaub, wir waren in Montenegro, meine Frau und ich, da kam ein Anruf aus der Praxis, okay, am 17.10. gehst du bitte ins Krankenhaus. Vorgespräch, also dasselbe Prozedere nochmal. Und am 18.10. hast du dann eine Einweisung. Jetzt waren wir vorm Urlaub und normal kriegt man eine Überweisung. Ich habe eine Einweisung bekommen. Das hat mir erst ist mir gar nicht aufgefallen. Aber als wir dann im Urlaub waren, da sage ich zu meiner Frau, eine Einweisung heißt, ich bleibe da. Na ja, gut. Der Urlaub war dann mit diesem Hintergedanken so ein bisschen im Kopf, aber war trotzdem schön in Montenegro. Wir sind wiedergekommen. Ich bin am Montag dann, letzte Woche Montag, ins Krankenhaus. Hatte mit Wolfgang gebeten, denkt in der Gebetsstunde an mich, das ist irgendwie ein doofes Gefühl. Herzuntersuchung. Am Montag ist das Vorgespräch und dann sitzt sich da der Schwester gegenüber und die sagt, wir machen jetzt den Aufnahmebogen für den Aufenthalt hier. Ja, ist okay, das ist ja wahrscheinlich nur prophylaktisch, weil wenn was ist, beim Herz-MRT was auffällt, dann muss ich ja dann gewiss hier bleiben. Nee, Sie bleiben hier. Nein, ich bleibe nicht hier, ich mache doch nur ein Herz-MRT, das hat mein Arzt mir gesagt. Nee, Sie bleiben hier, wir machen ein Herz-Katheter. Da müssen wir näher bei gucken, was Sie haben. Die Auffälligkeiten, die wir haben, die hier waren, müssen wir einen Herzkatheter untersuchen machen. Und spätestens da war dann der Puls extrem hoch und die Unruhe extrem groß. Das hat mir dann zu schaffen gemacht. Dienstagmorgen bin ich dann hin. Und denn an dem Montag kam dann noch der Arzt und der sagte, ja, wir machen das noch und haben Sie Vorerkrankungen, gibt in der Familie irgendwas, hat so diese ganzen Sachen abgefragt. Da sage ich, jetzt erzählen Sie mir doch mal, was jetzt gemacht wird. Ich habe jetzt von der Schwester eben gehört, Sie machen eine Katheteruntersuchung. Ja. Ich sage, aber ich verstehe das nicht. Mein Hausarzt sagt MRT, Ihre Kollegin sagt CT und Sie kommen jetzt damit. Das erzeugt Unruhe. Ja, aber Sie müssen sehen, wenn wir jetzt so ein Herzkatheteruntersuchung machen, dann kommen wir wirklich überall hin. Wir sehen die Kranzgefäße, wir sehen das Herz und wir sehen auch, ob da irgendwie überhaupt was zu ist oder was das ist. Okay, gut. Am Dienstagmorgen bin ich dann hin und hatte vorher mit dem Arzt noch vereinbart, wenn ich in den OP komme, dann werde ich sehr nervös. Ich möchte davon nichts mitkriegen. Also entweder eine Narkose oder ein starkes Beruhigungsmittel. Ja, Narkose machen wir eigentlich nicht. Ich sage, bitte, sonst stehe ich auf und gehe. Ja, dann muss ich mit dem Oberarzt reden. Hat ein Oberarzt angerufen, ja, wir geben Ihnen ein Beruhigungsmittel. Und am Dienstag dann kam irgendwann die Schwester und sagte, hier haben Sie jetzt dieses Hemd, was man da anziehen muss, das geht jetzt gleich los. Gut, Zugang wurde gelegt, da denke ich, juhu, gleich kommt die Beruhigungsspritze. Ich wurde runtergefahren und keiner kam mit der Spritze. Ich wurde dann irgendwann in den Behandlungsraum gefahren, musste dann auf die Liege. Da sage ich jetzt, stopp bitte, wir hatten vereinbart, da gibt es ein Beruhigungsmittel. Na, Herr Schmidt, das machen wir nicht. Jetzt hat man das Hemdchen an, da überlegt man sich zweimal, ob man aufsteht und geht. Aber ich bin dann schon ziemlich nervös geworden. Und das ist dann, ich bin früher als Kind viel im Krankenhaus gewesen, Unfälle und andere Sachen. Und deswegen habe ich da echt Panik. Und dann ist mir eingefallen, Mensch, du bist doch Christ. Bete doch einfach mal. Das hatten wir natürlich vorher gemacht. Und dann habe ich gebetet. Ich habe gesagt, hey Jesus, hier ist das Bett. Setz dich jetzt auf die Bettkante und sei du einfach dabei. Und gib du doch jetzt die Ruhe, die das Beruhigungsmittel. Du kannst das viel besser, ohne Chemie. Ich habe da also wirklich dann Augen zu und gebetet. Und ich kann ja auch nicht gut sehen, wenn da diese ganzen Apparaturen und Maschinen und sind. Und dann hatte man hier was am Finger und da noch irgendwas. Und dann kam der Arzt und erzählte dann auch, ja, und da war dann Kopfkino, sage ich ganz ehrlich. Ich habe gebetet und habe dann auch gebetet. Und bevor ich jetzt hier diese ganzen Maschinen sehe und höre, gib mir doch einfach ein Lied in den Kopf, was wir in der Gemeinde singen, was von dir ist. Und wisst ihr, was mir in der Sekunde einfiel? Mein Gott ist größer, mein Gott ist höher. Und mit genau der Sekunde kam eine unendliche Ruhe auf. Habe ich so nie erlebt. Das heißt, die haben dann so eine örtliche Betäubung gemacht und dann haben die ganze Zeit da gearbeitet. Ich habe teilweise Augen zugemacht, weil ich das nicht sehen wollte. Und nach einer kurzen Zeit war dann tatsächlich alles gut. Und es gibt jetzt zwei Sachen, die ich wieder gelernt habe. Einmal, wir müssen viel mehr vertrauen. Das Ergebnis war gut. Die Probleme kamen also nicht vom Herz. Da guckt man jetzt weiter. Aber da bin ich erstmal extrem dankbar und beruhigt. Danke für jedes Gebet, was die wussten, getan haben. Aber was das Faszinierende war, wirklich mit der Sekunde, wo ich gesagt habe, helf du jetzt, gib du die Ruhe. Ich will dir vertrauen. Ich will jetzt keine Sorgen mehr haben. Ich vertraue dir, du machst das. Und jetzt gib mir ein Lied. Genau in der Sekunde kam das Lied in den Kopf. Mein Gott ist größer. Und der Puls ist die ganze Zeit, ich habe dann irgendwann so mal geschaut, der Puls war die ganze Zeit so, wie wenn ich ganz normal sitze irgendwo, nicht laufe, auch kein Ruhepuls, so mein normaler Puls. Und auch der Blutdruck war die ganze Zeit in der ganzen Untersuchung im absoluten Bereich. Du könntest jetzt wahrscheinlich genau sagen, wie das bei anderen ist. Noah, ich sehe dich da hinten sitzen. Wir haben uns ja bei der Männerfreizeit unterhalten. Aber, nicht Noah, Entschuldigung. Aber das Schöne war wirklich, in der Sekunde, wo ich gesagt habe, jetzt übernimm du, ich vertraue dir, du machst das, da war Ruhe. Und das war wirklich, das war ganz faszinierend, habe ich so nie erlebt.
Ja, das sind Gebetserhörungen. Die hat nicht der Ruben Torrey gehabt oder der Georg Müller oder irgendwelche anderen großen Namen, sondern einer von uns. Einer wie wir. Weil wir den gleichen Gott haben. Das ist sehr ermutigend. Danke, Uwe. Kolosser Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Seid ausdauernd im Gebet. Oder wie wir eben gelesen haben in 1. Thessalonicher 5, betet alle Zeit. Das Wort oder ohne Unterlass. Was meint Gott eigentlich damit? Was bedeutet das eigentlich, ausdauernd zu beten? Heißt das jetzt ständig nur zu beten? Das Wort, was mit ausdauernd übersetzt ist, ist ein Wort, das beinhaltet, Gebet ernst zu meinen, im Gebet auszuharren, fleißig dem Gebet oder irgendeiner Übung nachzukommen, beizuwohnen, daran teilnehmen und auch damit fortfahren. Das ist das Wort, was mit ausdauernd übersetzt ist. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Gebet also als etwas Ausdauerndes, als etwas Regelmäßiges, woran wir festhalten und was unsere Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater fördert. Das soll unser Gebet sein. Manche vergleichen Gebet mit Gottes Wort und Gebet mit Atmen. Ich atme ein, indem ich das Wort Gottes lese, und ich atme aus, indem ich zu Gott rede, mit Gott mich unterhalte, bete. Beides, das Ein- und das Ausatmen, ist überlebenswichtig. Versuch mal, nur einzuatmen und nicht aus, oder nur auszuatmen und nicht ein. Ich gebe dir so maximal eine Minute oder anderthalb und dann kippen wir um. Wir brauchen beides. Und beten sollen wir ausdauernd mit Danksagung. Das ist also, beten ist nicht nichts, was wir nebenbei tun. Was nicht bedeuten soll, dass wir nicht bei der Arbeit beten können. Machen wir wahrscheinlich alle schon mal. Oder beim Autofahren beten können, ohne jetzt die Aufmerksamkeit runterzuschrauben. Oder dass wir ein Stoßgebet in einer Situation beten können. Denken wir an Nehemia, haben wir ja mal hier durchgenommen und haben gesehen, dass er immer wieder in verschiedenen Situationen mit Gott geredet hat. Meistens war das nur ein Satz oder zwei Sätze. heißt nicht, dass wir bewusst beten, heißt nicht, dass wir nicht während unseres Tagesablaufs auch ein Stoßgebet zu Gott senden können, aber ausschließlich im Auto auf dem Weg zur Arbeit zu beten oder ausschließlich Stoßgebete in der Not zu Gott zu schicken, da verpassen wir was. Da verpassen wir den Innigkeitsfaktor des Gebets. Gucken wir uns Jesus an. Jesus hat immer wieder gebetet, in den verschiedensten Situationen, mitten in der Arbeit. Wenn er gepredigt hat, hat er zwischendrin, in manchen Predigten lesen wir, das hat er gepredigt und dann sind ein, zwei Verse, wo er gebetet hat und dann hat er weiter gepredigt. Jesus hat vor dem Essen gebetet. Jesus hat vor oder während der Wunder gebetet. Jesus hat in Notzeiten gebetet. Er hat in der Versuchung gebetet. Jesus hat am Kreuz gebetet. Also, beten ist nichts, wo wir unbedingt eine halbe Stunde auf den Knien sein müssen. Aber Gebet ist etwas, die besondere Beziehung Jesu mit dem Vater im Himmel, die wurde sicherlich durch die Zeiten gestärkt und geprägt, wenn er mit seinem himmlischen Vater Zeit verbracht. Und wir lesen ja manchmal, dass er früh morgens aufstand und betete. Oder dass er eine Nacht im Gebet verbrachte. Wobei es nicht eine ganze Nacht sein muss. So war es bei Jesus, ja. Aber diese innigen Zeiten, diese auch schon mal ausgeprägten Zeiten, die über ein Stoßgebet hinweggehen, das sind die Zeiten, die unsere Beziehung zu Gott formen und prägen und stärken. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und dieser letzte Teil des Verses, wacht darin mit Danksagung, den sollten wir auch nicht überlesen. Ausdauernd sein im Gebet, ja, aber auch wachen mit Danksagung. Danksagung schützt uns. Wovor? Danksagung schützt uns vor Murren und vor Klagen. Wenn wir an die Dinge denken, die Gott uns Gutes tut, an die Dinge, mit denen wir privilegiert sind, wenn wir uns all die Bonusgnade vor Augen halten, die Gott uns gibt, das erstickt schon einen großen Teil von dem, was aufkommen will an Murren oder an Klagen. Murren und Klagen zerstört Gemeinschaft zwischen Menschen und auch zwischen uns und dem allmächtigen Gott. Wacht im Gebet mit Danksagung. Das bedeutet, wir müssen darauf achten, offene Augen haben, wie Gott unsere Gebete erhört. Wird uns vielleicht nicht so schwer fallen, wenn es wirklich eine Last ist, die wir vor Gott bringen. Wie die von der Uwe gesprochen hat. Da ist die Erhörung so offensichtlich, die können wir gar nicht übersehen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wacht im Gebet mit Danksagung. Gebetserhörung findet natürlich nur der betet. Wenn ich bete, kann auch hinterher nicht sagen, ich habe gebetet und der Herr hat mein Gebet erhört. Ganz klar. Ich habe mich oft gefragt und ich frage mich immer noch, manches Mal, warum fällt mir das anhaltende Gebet eigentlich so schwer? Es fällt mir wesentlich leichter, an Gebetsgemeinschaften teilzunehmen, wo man gemeinsam etwas vor Gott bringt, da eine Stunde im Gebet zu verbringen und Anbetung, fällt mir leichter. Aber eine ganze Stunde im Gebet zu verbringen, Das ist für mich auch eine Herausforderung. Ich habe mich gefragt, warum? Warum fällt mir das so schwer? Warum bete ich? Oder warum bete ich nicht mehr? Warum beten andere nicht mehr? Immerhin, wir haben ja, wenn wir von Gebet reden, dann reden wir ja davon, dass wir Zugang haben in die überirdische Welt. Wir haben Zugang zu dem allmächtigen Gott. Wir haben Zugang zu der puren Liebe und puren Gnade und zu dem, der uns mit Wohlwollen begegnet. All das wissen wir ja. Und trotzdem fällt es uns so schwer zu beten. Warum fällt es mir so schwer? Wenn jetzt Mittwochabend wäre, die mittwochs kommen, die wissen das. Wenn jetzt Mittwochabend wäre, dann würde ich diese Frage in den Raum stellen und würde euch antworten lassen. Keine Angst, kommt ruhig Mittwoch, auch wenn ihr noch nie da gewesen seid. Keiner muss antworten. Aber dann sammeln wir von Freiwilligen schon mal Antworten auf bestimmte Fragen. Warum fällt es mir, warum fällt es uns so schwer zu beten, anhaltend zu beten? Und hier, ich gebe euch einfach mal ein paar mögliche Antworten. Die mögen nicht auf jeden alle zutreffen, aber ein paar mögliche Antworten. Zum einen, wir glauben nicht an die Macht des Gebets. Wir glauben einfach nicht, dass Gebet funktioniert. Möglichkeit. Wir glauben nicht, dass Gott unsere Gebete erhört. Ja, die von Reuben Torrey, klar. Ja, die von Dwight L. Moody, der Erweckungsprediger, natürlich. Die von George Müller, der 6000 Waisenkinder Tag für Tag versorgte. Ja, das waren Männer des Glaubens. Ja, und das vom Uwe hat er auch erhört. Das war vielleicht eine besondere Gnade. Aber ich, wer bin ich? So denken wir manchmal. Ja, Gott erhört die Gebete anderer, aber unsere nicht. Und deswegen fangen wir gar nicht erst an. Manche unserer Gebete sind nicht erhört worden. Oder nicht so erhört worden, wie wir gedacht haben, wie es am besten wäre. Und deswegen hören wir gleich ganz auf zu beten. Oder vielleicht auch. Wir haben ein Anliegen, aber das Anliegen ist uns jetzt nicht so wichtig, dass wir dafür jetzt wirklich anhaltend beten würden oder dass wir das in eine Gebetsgemeinschaft mit reinbringen würden. Ja, wäre schön, wenn Gott das machen würde. Wenn er es nicht machen würde, gut, dann lebe ich auch weiter. Eine andere Möglichkeit, wir meinen, wir schaffen das schon ohne Gebet. Da ist natürlich dann die Frage, ist die Not wirklich, wirklich groß? Ich glaube, ich habe das kürzlich schon mal so erwähnt, sei es hier oder sei es an einem Mittwoch. Wenn ich krank bin, dann ist nicht meine erste Ressource der Herr. Meine erste Ressource ist dann wahrscheinlich ein Ibuprofen oder so. Wenn es nicht besser wird, und es muss sein, ist meine zweite Ressource der Arzt. Ja, und wenn dann immer noch nichts sich tut, dann, ja gut, dann hilft nur noch Gebet. So praktisch, also ich habe all die guten Dinge habe ich ausprobiert und jetzt, ich versuch's halt mal. Also der Gedanke, wir schaffen das vielleicht schon ohne Gebet. Eine andere Möglichkeit, ich kann nicht beten. Ich kann nicht beten. In der Gebetsgemeinschaft schon mal gar nicht, aber auch sonst zu Hause. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Weißt du, wenn du gleich beim Mittagessen mit der Person gegenüber am Tisch oder neben dir am Tisch reden kannst, dann kannst du auch beten. Denn Gebet ist ja nichts anderes als Unterhaltung mit Gott. Ja, gut, aber den gegenüber, den sehe ich, dem kann ich ins Angesicht gucken, kann mich unterhalten. Das können wir auch nicht, wenn wir telefonieren. Können wir auch nicht dem anderen sehen. Jeder kann beten. Nenn es, wenn dir das Wort Gebet so aufstößt, nenn es einfach anders. Ich nehme jetzt mal 10 Minuten, ich werde mal eben mich mit Gott unterhalten. Mal kurz schließen mit Gott. Ob wir das jetzt Gebet nennen oder Unterhaltung, ist eigentlich wurscht. Jeder von uns kann beten. Oder wir sagen uns, wir haben keine Zeit. Ich erkennen manchmal, ich würde das jetzt nicht so formulieren mit diesen Worten, aber manchmal ist der Gedanke da, ich habe noch so viel zu tun. Ich muss sehen, dass ich mit meiner Predigtvorbereitung anfange. Ich muss noch jemanden besuchen. Ich habe noch dieses oder jenes zu tun. Ich habe keine Zeit oder keine Freude oder gerade Wichtigeres zu tun. Also ihr merkt schon, das sind natürlich nicht Gründe, die alle, jeder hat. Aber es sind Gründe, es gibt viele Gründe, warum wir uns sagen, ich kann nicht anhaltend predigen. Das Gute ist, Gott versteht uns. Was immer wir für einen Grund haben, Gott versteht uns. Woher wissen wir das? Wir wissen das, weil Gott Mensch geworden ist, weil Jesus auf der Erde gelebt hat. Und er hat durchgemacht, was wir durchgemacht haben. Er hat Angst durchgemacht, er hat die Konfrontation mit Krankheit durchgemacht, er hat Nöte durchgemacht, er hat Verfolgung durchgemacht, er hat Dunkelheit durchgemacht, Dunkelheit der Seele durchgemacht, er hat alles durchgemacht. Er versteht uns. Das ist auch cool. Gott sitzt nicht oben im Himmel, egal was wir für einen Grund haben, und schüttelt den Kopf und ist frustriert und winkt mit dem Zeigefinger, sondern er sitzt im Himmel und er sagt, ja, ich kann das nachvollziehen, wo die Leute gerade durchgehen. Aber es geht anders. Aber verstehen kann ich sie. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung, sagt Gott uns durch Paulus. Wisst ihr, warum wir in der CCFG 3 verschiedene Gebetsgruppen haben? Wir haben das, damit wir jedem die Möglichkeit geben, an gemeinsamen Gebet teilzunehmen. Manche von uns, die sind Frühaufsteher. Die gehen abends früher in Bett oder die brauchen nicht so viel Schlaf, gibt's ja auch. Und die sagen, also den Tag mit Gebet zu beginnen, das ist einfach toll. Und der Freitagmorgen gehört für mich zu einem der schönsten Morgenden. Da treffen wir uns in der Teeküche drüben um 6 Uhr, da singen wir ein paar Lieder, erinnern uns, wer Gott ist, und dann bringen wir unser Anliegen vor den Herrn bis 7 und um ziemlich pünktlich 7, weil etliche müssen ja dann auch zur Arbeit, setzen wir uns noch hin. Wer bleiben kann, bleibt für eine Tasse Kaffee und ein bisschen was zu essen. Und dann um 7:30 oder so, wann immer jemand gehen muss, ist dann Schluss. Das ist für die, die sagen, also ich kann, zu anderen Zeiten fällt es mir schwer, da habe ich einen Termin oder da bin ich zu K.O., aber ich kann freitags morgens dabei sein. Und dann haben wir natürlich solche, die sagen, also vor 11 Uhr am Vormittag, da geht bei mir gar nichts. Und die sagen, wenn doch abends was wäre. Ja, dienstagsabends treffen wir uns um 19.30 Uhr, auch drüben in der Teeküche. Also ist ein ganz heiliger Raum da hinten, die Teeküche. Da wird dreimal in der Woche gebetet. Und wir sind mittlerweile eine etwas größere Gruppe gewesen. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da saßen die Christel und der Anne-Rose und ich saßen oft zu dritt da. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu beten, haben gesagt, Herr, schenk doch, dass 10% der Gemeinde in die Gebetsgruppen kommen. Also alle in die 3 verschiedenen. Und ich denke, mittlerweile haben wir die Zahl. Und wir fangen auch da, dienstagsabends, fangen wir mit einer Zeit der Anbetung an, ein bisschen Information und dann beten wir bis kurz vor 9 Uhr und dann kann jeder nach Hause gehen. Und manche, die sagen ja, also ich bin kein Frühaufsteher, aber dienstagsabends, da habe ich regelmäßige Termine, da kann ich einfach nicht kommen. Ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Da haben wir dann noch eine dritte Gebetszeit, die ist nicht so lang, die ist von 9:30 bis 10 am Sonntagmorgen. Weil wir uns gedacht haben, zum einen ist es gut, den Gottesdienst in Gebet einzutauchen und vorzubereiten. Und zum anderen, wer zum Gottesdienst kommt, der kommt sowieso hierher und braucht einfach nur ein bisschen früher zu kommen und nimmt an der gemeinsamen Gebetsstunde teil. Also von daher haben wir hier 3 Gebetsstunden, wo wir praktizieren können und Gebet lernen können. gibt Leute, die sitzen erst mal eine ganze Zeit, einige Wochen vielleicht, in der Gebetsstunde und beten einfach im Herzen mit, wenn die anderen laut beten und werden ermutigt und sagen sich, oh, das könnte ich auch. Das könnte ich auch zum Auszug bringen. Vielleicht würde Gott sich freuen. Und lernen und kommen so da rein. Gebet ist was man lernen muss. Genauso wie man Bibel lesen lernen muss. Nicht lernen, nicht Bibel oder nicht das Lesen, sondern das Bibel lesen und was daraus zu ziehen, was zu lernen. Das sind Dinge, die wir in der Nachfolge lernen müssen. Aber wie schon so oft gesagt wird, beten lernt man nicht durch Bücher und durch Predigten. Beten lernt man dadurch, dass man tatsächlich es tut, dass man es praktiziert und betet. Gebet ist auch nicht eine Option, die wir ziehen können, wenn wir in allerhöchster Not sind. Wenn wir in allerhöchster Not sind, sollen wir beten. Unsere Not sollen, dürfen wir Gott bekannt machen, ganz klar. Aber es ist nicht unsere letzte Option, die wir ziehen, wenn alles andere versagt hat. Gebet ist Gemeinschaft mit unserem Herrn im Himmel und daraus resultiert Segen und daraus resultiert Freude und Gemeinschaft. Ich will schließen mit einem Gedanken, den ein anderer Pastor über Gebet, ich weiß nicht über welchen Vers, den ein anderer Pastor zu seiner Gemeinde gesagt hat. Er sagte, meine Freunde, unsere Gemeinde wird nicht wachsen wegen guter Verwaltung. Wir wachsen auch nicht wegen guter Musik oder wegen guten Predigten. Unsere Gemeinde wird nicht aufgrund von Programmen oder Aktivitäten wachsen und die Gemeinde sein, wie Gott sie möchte. Wenn unsere Gemeinde jemals etwas Großes für Gott bewegen wird, dann deshalb, weil wir die Vision hatten, leidenschaftlich im Gebet zu sein. Nachdenkenswerte Worte, leidenschaftlich im Gebet. Da gibt es einen Bericht, eine Andacht in einem etwas älteren Andachtsbuch über Christen in Afrika. Ich habe die mal in meinem Blog verwendet, vielleicht kennt der eine oder andere die, aber für die anderen möchte ich sie trotzdem mal erzählen. Es war in einem Landesteil in Afrika, wo Christen für ihr eifriges Gebet bekannt gewesen waren. Und zwar war es so, dass jeder Gläubige einen kleinen Gebetsplatz hatte im Wald und er hatte seinen Pfad, wie er dahin kam. Dahin zogen sie sich zurück, um mit Gott Stille zu haben, um Gott im Gebet zu suchen, ihm die Anliegen zu bringen und so weiter. Und den Platz erreichten sie über ihren Trampelpfad. Wenn jetzt Gras über diesen Trampelpfad wuchs, dann bemerkten das irgendwann die anderen, dann war es offensichtlich, dass diese Person nicht mehr wirklich anhielt im Gebet, wirkt das Gebet vernachlässigte. Und dann kümmerten sich diese Christen umeinander und gingen aufeinander zu und es entwickelte sich der Brauch, dass wenn irgendjemand einen überwachsenen Gebetspfad sah, dann ging er zu dem Besitzer dieses Pfades und sagte, Freund, da wächst Gras auf deinem Pfad. Also nicht, du musst mehr beten oder hey, betest du nicht mehr. Einfach nur, Freund, da wächst Gras auf deinem Pfad. Und die Geschwister da in dem Ort, die hatten das richtig erkannt, dass Gebet kein Ehrenamt ist. Sondern Gebet ist unser Auftrag, ist unser Vorrecht und ist natürlich auch ein Segen, wie wir immer wieder in Zeugnissen hören dürfen. Und ich möchte einfach in Anbetracht dieser Andacht, dieses Beispiels fragen, wie sieht dein Gebetspfad aus? So viel zunächst mal zu dem Aspekt der Notwendigkeit des Gebets. Paulus nennt noch konkrete Anliegen, für die wir beten können. Lass uns die Verse 3 und 4 nochmal lesen. Da heißt es, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Im Gebet geht es also nicht nur, nicht ausschließlich um unsere eigenen Anliegen, sondern es geht auch um die Anliegen anderer. Wir haben zum Beispiel für einen Uwe gebetet, bevor er da ins Krankenhaus musste. Wir beten regelmäßig für die Kranken. Und besonders ein Wort an die im Livestream, die krank sind und die gerne hier wären. Da gibt es etliche in unserer Gemeinde. Denen juckt es in den Fingern. Die möchten gerne hier sein und die können nicht hier sein. Und gucken sich den Gottesdienst schweren Herzens im Livestream an. Von denen möchte ich sagen, wenn uns eure Krankheit bekannt ist, dann beten wir auch für euch in unseren Gebetsstunden. Und ihr seid nicht vergessen. Also nicht nur unsere eigenen Anliegen. Wir beten für unsere Krankengeschwister. Wir beten für die verschiedenen Dienste in der Gemeinde. Wir beten für einzelne Geschwister, deren Anliegen wir kennen. Natürlich ist uns wichtig, dass diese Anliegen, wenn sie vertraulich genannt worden sind, auch vertraulich behandelt werden. Wir beten für unsere Missionare im In- und im Ausland. Also das sind alles Anliegen, die wir mitnehmen in unsere Stunden. Und das ist ja auch gerade das Letzte, ist ja auch ein Anliegen, das dem Paulus wichtig war. Da sagt er, betet für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Und gleichzeitig erinnert der Paulus die Kolosser daran, dass er, während er diesen Brief schreibt, im Gefängnis sitzt. Nicht, weil er was verbrochen hatte, sondern um des Glaubens willen. Er sitzt im Gefängnis und sagt, betet, dass Gott uns eine offene Tür gibt. Also ganz bestimmt hat er auch den Hintergedanken gehabt, eine offene Tür aus dem Knast raus. So, dass er in Freiheit und Freimütigkeit das Evangelium verkündigen kann. Aber gleichzeitig auch die Freiheit, Möglichkeiten zur Verkündigung. Betet, dass der Herr uns Möglichkeiten gibt zur Verkündigung. So formuliert er, damit ich es so offenbar mache, das Evangelium, wie ich reden soll. Betest du um Möglichkeiten für unsere Missionare im Ausland und auch im Inland, ein Zeugnis für Jesus zu sein? Bete nicht nur für die Gesundheit der Missionare. Wir haben ja Missionare im Ausland, ne? Und wir haben praktische Anliegen für sie. Und wir beten auch für die Gesundheit unserer Missionare im Ausland, wo oftmals ganz andere Herausforderungen, auch gesundheitliche Herausforderungen sind. Manchmal nicht die Möglichkeiten, die wir hier haben. Wir beten für die Gesundheit in unserer Missionare, aber nicht nur dafür. Bete nicht nur für ihr Sprachstudium, für ihre Finanzen, für ihre Kinder, dafür auch, definitiv. Aber bete nicht nur dafür. Bete, dass der Herr ihnen Türen öffnet zu den Menschen, zu denen er sie gesandt hat, damit die gläubig werden, damit die von Jesus hören, damit Gemeinde gegründet wird. Die ersten Anliegen, Gesundheit, Finanzen und so weiter, nicht vergessen, aber betet, dass der Herr ihnen offene Türen schenkt. Darum sind sie dahin gegangen. Das ist die Nummer eins Grund, warum sie irgendwo in ein anderes Land, zu einer anderen Volksgruppe gegangen sind, damit sie dort das Evangelium verkündigen. Und das sollte uns ein wichtiges Anliegen sein. Und bete gleichzeitig für dich selbst. Wir haben ja gesagt, für die Missionare im Ausland, aber auch im Inland. Bete für dich selbst, dass der Herr dir Möglichkeiten gibt. Komisches Anliegen vielleicht. Und es mag auch nicht jeden Tag erhört werden. Ein Pastor schreibt von drei Männern, die waren in die Gemeinde eingebrochen, hatten nicht viel Schaden angerichtet, ein paar kaputte Türen, ein paar Kleinigkeiten entwendet. Und es war entdeckt worden, Polizei wurde informiert, der Vorfall wurde gemeldet und dann war gut. Und der Pastor steht mit seinem Jugendpastor zusammen und sie haben eine Idee. Der Pastor sagt zu ihm, eines Tages werden diese Einbrecher geschnappt werden. Und lass uns doch beten, dass wir eine Möglichkeit haben, ihnen von Jesus weiterzusagen. Und die beiden beschlossen dafür zu beten und haben auch dafür gebetet. Und Oftmals werden solche Sachen nie aufgeklärt, aber in diesem Fall wird berichtet, dass tatsächlich die schon am nächsten Tag festgenommen wurden und eingebuchtet wurden. Und ratet mal, mit wem diese beiden Männer, die den Einbruch verübt hatten, mit wem die reden wollten. Die wollten mit dem Pastor dieser Gemeinde reden. Die hatten auch andere, waren in andere Kirchen eingebrochen, aber sie wollten mit diesem Mann reden. Wurden besucht im Gefängnis, es entwickelte sich über Wochen ein regelmäßiges Bibelstudium und die beiden Männer kamen zum Glauben und dienen, so hörte der Artikel auf, dienen in den Gemeinden, wo ihre Familien hingehen. Bete für eine offene Tür für das Wort Gottes, damit es so verkündigt wird, wie es soll. Jetzt könnte man sagen, gut, das war eine Ausnahme. Sowas gibt's eigentlich nicht. Ich meine, das sind ja deswegen auch Geschichten, die irgendwo aufgeschrieben werden. Ne? Sowas kommt eigentlich nicht vor. Und dann las ich von Britney. Britney arbeitete in einem Restaurant und sagte plötzlich zu ihrem Kollegen, da ist der Mann, da ist der Mann. Und dann war es Melvin, hieß er, glaube ich. Melvin war zum ersten Mal in diesem Restaurant und die beiden kannten sich, weil Melvin irgendwann mal in der Vergangenheit den Rasen seiner Gemeinde gemäht hatte und der Heilige Geist klopfte bei ihm an, öffnete ihm die Augen für eine Frau, die da, was weiß ich, am Zaun oder sonst wo stand und er kriegte das Drängen, mit dieser Frau zu sprechen. Und sie unterhielten sich. Und sie unterhielten sich über den Glauben. Und er lud sie dann zur Gemeinde ein. Und diese Frau war eine Prostituierte. Und als er sie zur Gemeinde eingeladen hatte, sagt sie zu ihm, weißt du, was ich tue? Ihr würdet mich dort nicht haben wollen. Dann erzählte ihr Melvin von der Liebe Gottes und von der Vergebung und von seiner Kraft, neues Leben zu schenken. Die Frau fing an zu heulen. Ging zum Gottesdienst, kam, ich weiß nicht wie lange danach, kam zum Glauben, wechselte offensichtlich ihren Beruf. Sie trafen sich dann wieder in einem Restaurant. Das ist Kolosser 4, Vers 3. Bete, dass der Herr dir eine offene Tür gibt. Ich habe vor einer Woche, vielleicht 10 Tagen, habe ich ein Zeugnis eingestellt auf meine Facebook-Seite, was mich sehr bewegt hat. Zeugnis von einer Amanda Regan, ist eine alleinerziehende Mutter und ist eine hingegebene Christin. Und zunächst einmal ermutigt sie in ihrem Videoclip, seid offen für das Wirken Gottes. Seid bereit, dass Gott euch benutzt. Bittet darum, dass er euch eine offene Tür gibt. Diese Amanda, die arbeitete für einen Zustellerdienst, der Pakete und Päckchen und so weiter zustellte. Und sie stellte 2 Pakete einer Frau zu, die sehr in Trauer war über die Krebserkrankungen ihres Mannes. Und sie kam ein bisschen ins Gespräch und am Ende war die ganze Sache ein bisschen unangenehm, ein bisschen peinlich, sie wusste nicht, was sie sagen sollte und so weiter. Nach einer Weile haben sie sich dann wieder verabschiedet und sie setzt sich in ihr Auto und stellt weitere 20 Pakete zu. Und dann klopft der Heilige Geist an. Und sie merkt, ich kann jetzt nicht weiterfahren, ich muss jetzt zu dieser Frau zurück. Und sie dreht um und klingelt bei dieser Frau. Die Frau macht die Tür auf, hat ein verheultes Gesicht, nimmt ihre Hände und Amanda bittet sie oder fragt sie, ob sie für sie beten darf, für ihren Mann, für ihre Familie. So, jetzt könnte man sagen, guter, tolles Zeugnis, aber der Punkt der ganzen Geschichte heute Morgen ist ein anderer. Denn nachdem sie das erzählt hat, sagt sie, dass sie jeden Tag Jesus bittet, sie zu gebrauchen. Und das Gebet hat der Herr erhört. Da war kein Mordsgebet um eine Heilung, um eine Totenauferweckung, um einen Scheck über 500.000. Nee, das war ein Gebet, Herr, gebrauche mich. Ohne Einschränkung, gebrauche mich. Ich weiß nicht wie, aber gebrauche mich. Und der Herr hat ihr Gebet erhört und hat sie gebraucht. Und sie sagt, und wenn du das betest und Gott drängt dich zu etwas, dann tu's. Dann geh dem nach. Dann mach deinen Mund auf. Dann hat er eine offene Tür gegeben. Ich möchte noch mal auf unsere Gebetsgruppen kommen. Letzten Dienstag war's, da erzählte die Sandra, dass sie im Büro oben saß und machte irgendwas. Und dann fühlte sie einfach einen Drang, den Müll rauszubringen. Komischer Drang, ne? Müll rauszubringen. Arbeit zu unterbrechen und Müll rauszubringen. Und so nahm sie einen Mülleimer und ging runter. Und unten im Auto saß unsere Margret, die seit Monaten nicht mehr kommen kann. Kommen möchte, aber nicht mehr kommen kann. Und sie sah das Auto, sie sah die Margret und sie hat sich eine halbe Stunde mit ihr unterhalten. Nachgeben, wenn der Heilige Geist uns drängt, wenn der Heilige Geist uns eine Tür öffnet, wenn Gott uns eine Tür öffnet, dann zu sagen, ja, da will ich durchgehen und ich möchte mich gebrauchen lassen. Seid ausdauernd im Gebet, wacht darin mit Danksagung, betet für eine offene Tür für das Wort des Christus. Das waren so die Hauptgedanken im heutigen Text. Gebet generell, unser persönliches Gebet, Gebet auch in der Gebetsgemeinschaft, wenn wir zusammenkommen, Gebet mit Geschwistern und dann für offene Türen, Gebet für Mission im In- und im Ausland und das Gebet, was wir tun, mit Danksagung. Was ist das Ergebnis? Der Friede Gottes wird unsere Herzen erfüllen in Jesus Christus. Wir wollen unseren Gottesdienst heute Morgen ein bisschen anders beenden, also schon mit Schlusslied, aber wollen die Predigt ein bisschen anders beenden. Und zwar, ich möchte euch einladen, euch an der Gebetsgemeinschaft zu beteiligen. Wenn ihr normalerweise in der Gebetsgemeinschaft lange Gebete sprecht, dann bremst euch heute ein bisschen, denn wir haben auch in jeder Gebetsgemeinschaft und in jeder Gemeindestunde haben wir auch Leute, die wissen nicht richtig, wie sie beten können. Und dann ist da irgendjemand, der so toll beten kann. Und dann bin ich am besten ganz still, weil das hört sich ja verschwindend an. Aber wir wollen zusammen beten. Und ich möchte euch ermutigen, bringt Gott irgendetwas. Bringt Gott ein Wort des Dankes. Für irgendwas, für eine Gebetserhörung. Oder dass ihr gesund seid, dass ihr hier sein könnt. Oder dass ihr mit Öl heizt und nicht mit Gas. Oder für was auch immer ihr dankbar seid. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Lobt den Herrn, das ist ein bisschen was anders. Den Herrn loben ist, ihm zu sagen, dass wir uns über seine Gnade freuen, über sein Wesen, über seine Liebe, über seine Herrlichkeit. Oder bring ihm eine Bitte für dich selbst oder für jemand anders, für Menschen im Ausland oder für Menschen im Inland. Wir wollen eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich möchte euch ermutigen, wenn es geht, betet so laut wie möglich, damit jeder im Raum verstehen kann. Aber wenn ihr sagt, also dann auch noch schreien, nee, das mache ich überhaupt nicht, dann betet leise. Solange wir das Amen hören, am Schluss der Gebetsgemeinschaft ist gut. Ich möchte euch einladen, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass du nicht sauer auf uns bist, weil wir Gebet so oft vernachlässigen, sondern dass du uns freust, dass du dich freust, wenn wir gemeinsam zu dir kommen.